Herzlich willkommen zum Hospitality Talk, dem Format für Neudenker, die mit ihren Ideen die Branche digital renovieren und Märkte revolutionieren. Ob saisonale Karte, Signature Dish oder Stammgast-Anekdote. Jede Gastronomie steckt voller Geschichten. Doch wie bringt man sie raus? Und warum wirken echte Emotionen heute oft stärker als Rabatte? In dieser Folge spreche ich mit Mario Geis, dem Gründer von Elfin, über authentisches Storytelling in der Gastronomie. Wir klären auf, wie Inhalte entstehen, die wirklich wirken, warum der Küchenalltag eine unterschätzte Content-Goldmine ist, die aber gehoben werden muss, und wie man mit KI Inhalte plant, postet und auswertet, ohne zu viele Ressourcen dafür aufzuwenden. Eine Folge für alle, die Gäste nicht nur sättigen, sondern begeistern wollen. Hallo lieber Mario, ich freue mich, dass du hier heute im Podcast Digital Renovieren dabei bist und ich begrüße dich ganz herzlich. Danke für deine Zeit und deinen Besuch.
Ja, danke Christian, wir freuen uns, dass wir wieder dabei sein können.
Mario, wir wollen heute über ein Thema sprechen. Der Headliner ist von der Speisekarte zur Story, wie gutes Storytelling Gäste anzieht. Das Thema an sich ist jetzt nicht komplett neu. Haben wir auch schon besprochen in verschiedenen Folgen, die wir auch im letzten Jahr schon gemacht haben. Kann man auch einiges tatsächlich über Google finden. Also das Thema haben wir uns nicht ausgesucht, weil noch nie jemand sich darüber unterhalten hat. Ich finde persönlich das Thema aber spannend und unbedingt immer wieder erwähnenswert, weil wenn ich mir überlege, wo ich in der Gastronomie tatsächlich gutes Storytelling erlebe, dann kann ich ganz klar sagen, ist nicht immer der Fall, ist sogar eher weniger der Fall. Ein Beispiel für mich, was ich immer wieder gerne erzähle, ist, beim Mittagslunch gibt es hier in Hamburg, gibt es einen Laden, wo ich gerne hingehe, wo mir nach dem Lunch immer eine nette Bedienung sagt, möchtest du noch eine von unseren fluffigen Hauswaffeln haben? Und alleine nur dieses Wort fluffig führt mich dazu, dass ich zumindest eine Sekunde überlege, es zu tun, wo ich nie auf die Idee kommen würde, mittags mir eine Waffel noch zum Nachtisch zu gönnen. Das ist vielleicht noch nicht Storytelling, aber es ist zumindest überhaupt mal ein Telling. Und das passiert sehr, sehr selten. Deswegen, Mario, vielleicht als Introfrage mal, was ist denn für dich eigentlich Story? Was ist denn von der Speisekarte zur Story? Was bedeutet das konkret für dich?
Ja, sehr gute Frage. Und erstmal zu deiner Beobachtung, das stimmt also. Die gleiche Beobachtung mache ich auch. Oft fehlt in den Stories der Gastronomen das gewisse Etwas oder es fehlt so ein Stück weit auch die klar definierte Markenidentität. Und das führt dann auch oft ganz oft dazu, dass die Story nicht eindeutig transportiert wird. Und um jetzt auf deine Frage zurückzukommen, was ist gutes Storytelling? Eine gute Story transportiert die Geschichte des Gastronoms und die Geschichte des Betriebs und schafft eine starke emotionale Bindung. Warum? Geschichten und gutes Storytelling machen neugierig und schaffen eine emotionale Bindung zwischen Gast und dem Betrieb. Bedeutet, gutes Storytelling ist langfristig ausgerichtet, ist nachhaltig ausgerichtet, schafft ein persönliches Messaging und darüber werden Stammkunden generiert. Eine gute Story basiert also auf einer klar definierten Brand des Betriebs.
Okay, verstehe. Das heißt, da geht es ja wahrscheinlich schon los, dass ich nicht einfach loslegen kann und mir überlegen kann, was kann ich jetzt für eine nette Geschichte zu meiner Menü oder zu meiner Speisefolge erzählen, sondern ich muss ganz offenbar mir auch vorher mal ein paar Gedanken gemacht haben, wer bin ich, wo will ich hin, was ist meine Brand, habe ich eine Brand? Das heißt, da sind ein paar Überlegungen vorher noch anzustellen.
Ja, definitiv. Also es reicht nicht einfach loszulaufen, sondern man muss sich schon überlegen, was ist der Hintergrund des Betriebs. Oft liegt die Antwort auf die Frage ja auch in der Gründungsgeschichte. Oft gibt es ja wirklich eine emotionale Geschichte, warum sich der Gastronom entschieden hat, eben seinen spezifischen Betrieb aufzumachen. Und ich glaube, diese Gründungsgeschichte muss man sich immer wieder bewusst machen und dann die eigene Story um diese Gründungsgeschichte bauen. Weil oft ist das ja die ehrlichste und beste Emotion, die transportiert werden kann. Und oft macht es Sinn, genau dort anzusetzen.
Ein schöner Punkt eigentlich, sich daran zu erinnern. Braucht man gar nicht so groß kreativ werden, muss man sich einfach nur mal fragen, wie hat alles begonnen?
Genau, und dann ist es oft möglich, auch klar zu definieren, welche Küche bieten wir an, welche Zielgruppe adressieren wir, welche Ansprache wählen wir, was ist unser Markenbild, was ist unsere Corporate Identity. Und wenn man diese Marke, die eigene Brand klar definiert hat und die eigene Zielgruppe klar definiert hat, dann ist es oft oder fällt es oft vielen Gastronomen viel leichter, auch die eigene Story klar zu definieren, weil sich dann vieles, daran ableiten lässt.
Und kann man es auch umdrehen, kann ich auch sagen, wenn mir auf diese Frage, wie und warum habe ich eigentlich gegründet, wie bin ich überhaupt hier reingerutscht, wenn einem da nichts zu einfällt, dass man dann ja vielleicht tatsächlich auch ein Problem hat.
Ja, ich glaube schon. Glaube, dann wird es schwer, eine authentische Story zu transportieren. Klar, manchmal gibt es auch Konzepte, die sind irgendwie entstanden, rein aus einem Profitgedanken. Dann wird es aber oft schwer, tatsächlich eine Story zu entwickeln, die authentisch wirkt, und die den Gast emotional bindet. Und das ist ja das Ziel von Storytelling. Wir wollen einen Gast, der eine emotionale Begeisterung hat für den Gastrobetrieb und der dann wirklich Stammkunde wird, weil er sich selber auch mit der Story, mit der Brand und mit dem Gastronom identifizieren kann.
Jetzt sehen wir ja, dass die Bemühungen, gerade in der Gastro, attraktive Angebote zu machen, auch ganz stark an den Preis gebunden werden. Jetzt hatten wir so ein bisschen die Achterbahnfahrt mit der Mehrwertsteuer, Preis runter, Preis hoch. Ich schätze mal, dass die Preise da bleiben, wo sie jetzt sind, egal was für eine Mehrwertsteuer wir haben. Interessanterweise ist gar nicht so viel darüber gesprochen worden. Aber wie siehst du das jetzt? Ich stehe jetzt vor der Frage als Gastronom, arbeite ich mit Rabatten oder arbeite ich mit Marketing-Tools, mit Storytelling? Geht das Hand in Hand oder ist vielleicht die Geschichte mit den Rabatten auch immer, naja, da macht man es sich einfach?
Nein, also aus meiner Sicht sind Emotionen immer viel wichtiger als Rabatte. Und es gibt ja auch aktuell viele prominente Beispiele, ne? Vor einem Monat Sausalitos in die Insolvenz gerutscht. Auf der anderen Seite gibt es Konzepte wie zum Beispiel Lab Co Coffee in Berlin und München, die eine Filiale nach der anderen eröffnen. Und der Unterschied ist oft oder liegt oft in der Brand und im Storytelling, welches transportiert wird. Bedeutet letztendlich, Rabatte ziehen oft Schnäppchenjäger und Einmalbesucher an, die dann irgendwie das Special Offer nutzen wollen, die irgendwie den Coupon nutzen. Aber selten baut ein Kunde dann wirklich eine emotionale Bindung auf und wird zum Stammkunden. Der kommt wegen dem Preis und der geht auch wieder wegen dem Preis. Und dann gibt es vielleicht in der Woche jemand, der hat das bessere preisliche Offer. Die emotionale Bindung zieht, wie gesagt, Stammgäste an und die Menschen merken sich die Geschichten und die merken sich viel weniger den Preis. Ja, also man stellt sich vor, Burgerladen, der eine macht irgendwie das EM-Special, Burger und 0,5 Liter Bier irgendwie für 12 Euro. Das ist dann so ein klassisches irgendwie Einmalthema. Der Konsument sagt irgendwie, ja, gutes Angebot, da gehe ich mal hin. Marge für den Gastronom ist aber klein. Auf der anderen Seite irgendwie eine Geschichte, die man erzählen kann, wenn man sagt, hier, wir arbeiten mit einer lokalen Bäckerei zusammen, produzieren unsere hausgemachten Brioche-Buns, und die könnt ihr jetzt hier am Wochenende exklusiv testen. Das ist natürlich eine ganz andere Message, transportiert eine ganz andere Bindung und das ist dann etwas, was sich der Konsument merkt und wo er dann im Idealfall und mit der viel höheren Wahrscheinlichkeit auch zum Stammkunden wird.
Das würde ich jetzt mal auch so unterschreiben. Aber hilf mir nochmal zu verstehen oder abzugrenzen. Ist ein Mittagslunch, was ich für 9,90 € kriege, ist das bei dir Rabatt oder ist das eher eine Preisstrategie?
Ja, ich glaube, man muss bei der Frage ansetzen, auch wieder bei den Gedanken des Konsumenten, ne? Mittagslunch ist ja für viele Konsumenten einfach so ein kurzfristiges Grundbedürfnis, wo man irgendwie sagt, okay, jetzt hier Stress in der Pause, ich will irgendwie in möglichst kurzer Zeit zu einem vernünftigen Preis irgendwie ein vernünftiges Gericht zu mir nehmen. Das sind dann natürlich naturgemäß irgendwie oft auch niedrigschwellige Angebote in der Nähe des Betriebs. die man nutzt. Mit einem kleinen Warenkorb. Auf der anderen Seite eine Dinnerentscheidung oder das Lunch am Wochenende, da trifft der Konsument ja eine ganz andere Kaufentscheidung. Da spielen ganz andere Argumente eine Rolle. Ja, da fragt man sich irgendwie, wo habe ich wirklich eine gute Zeit? Wo macht es Sinn zu verweilen? Wo fühle ich mich wohl? Wo fühle ich mich gut aufgehoben? Wo stimmt der Service für mich? Wo bleibe ich irgendwie lange sitzen? Bedeutet, die Kaufintention ist eine andere. Nichtsdestotrotz ist Lunchangebot natürlich eine Möglichkeit, auch einen Konsument für sich zu begeistern. Ja, passiert aber viel weniger auch hier über das Super Lunch Special zum ganz kleinen Preis, als irgendwie über die gute Experience, die du dann vor Ort hast und die auch wieder das Markenbild transportiert. Du hast ja das Beispiel eingangs auch erwähnt mit dann der fluffigen Waffel, die noch im Nachgang serviert wird, die irgendwie hausgemacht ist, die vielleicht irgendwie aus der eigenen Backstube kommt, ist eine andere Message, die bleibt im Kopf und dann wird das Lokal auch viel wahrscheinlicher irgendwie in Betracht gezogen, wenn es dann für den Konsument irgendwie um den hohen Warenkorb geht.
Aber das heißt doch wahrscheinlich auch, dass ich durchaus mir überlegen muss, dass ich mittags, wenn ich überhaupt mittags aufhabe, ein anderes Klientel mit anderen Maßnahmen, anderem Marketing, anderer Ansprache, einer anderen Story begeistern kann als am Abend, weil wir ja alle wissen, ZB mittags ist zum Beispiel die Geschwindigkeit des Services deutlich wichtiger für mich persönlich als vielleicht am Abend. Ich warte sowohl am Abend als auch mittags nicht besonders gerne lange auf den Service, aber mittags ist es wirklich ein K.O.-Kriterium.
Ja, ich glaube, der Preis und die Geschwindigkeit spielt mittags eine viel größere Rolle als jetzt abends oder am Wochenende. Nichtsdestotrotz spielt auch die Markenidentität und das Storytelling genauso mittags eine Rolle. Wenn irgendwie klar definiert ist, das ist irgendwie der Laden, da kriege ich mittags irgendwie die authentischen mexikanischen Tacos, dann ist das natürlich auch irgendwie ein Argument, was zählt und was wichtig ist, auch bei der Lunchentscheidung.
Was sind denn deiner Meinung nach die typischsten Fehler in der Gastronomie, wenn es um deren Außendarstellung slash Brand geht?
Ja, erstmal ist es ganz oft eine Brand, die unsauber definiert ist. Also es ist gar nicht klar, es wird gar nicht klar, okay, was ist die Brand, was ist der Brandgedanke, was wird hier gekocht? Die Küche ist nicht klar genug abgegrenzt, es wird keine klare Nische besetzt. Es ist oft die Zielgruppe nicht klar definiert. Also spricht man irgendwie ein junges, flippiges Studentenpublikum an oder geht es hier um gehobene Gastronomie und es wird irgendwie der Ü50 Weinliebhaber angesprochen. Also oft liegt der Fehler wirklich schon in der Definition der eigenen Brand und der eigenen Zielgruppe. Und damit einhergehend ist es dann auch schwierig, eine entsprechende Nische und Zielgruppe zu besetzen und die richtige Story zu erzählen. Bedeutet oft in dieser Frage des Warums liegt eigentlich ein großer Fehler. Und dann aber, auch wenn das klar definiert ist, kann man natürlich in den Formaten auch viele Fehler machen. Also in den Formaten, wie man sich online präsentiert. Ja, zum einen sind es die Kanäle, auf denen man präsent sein sollte, ne? Also Google My Business, Instagram, Facebook, TikTok wird natürlich relevanter. Also die ganzen Online-Plattformen, die Webseite spielt natürlich eine große Rolle. Zum anderen sind es dann aber auch die Inhalte, die dort gezeigt werden, und das Markenbild, was idealerweise über die verschiedenen Plattformen, dann schon authentisch und einheitlich sein sollte. Also es gibt letztendlich, viele Fehlerquellen und, die wenigsten Gastronomen, beherrschen, das Thema von A bis Z. Also Marke klar definieren, Plattformen gut besetzen und die richtigen Inhalte zirkulieren.
Ist jetzt ja auch wahrscheinlich nicht unbedingt die Kernkompetenz des Gastronomen. Deswegen hier vielleicht mal die Zwischenfrage. Kann ich es überhaupt ganz alleine machen? Sollte ich immer zumindest im Umfeld mal schauen, wer mir zumindest als Austauschpartner zur Verfügung steht? Oder würdest du sagen, nee, so kompliziert ist das alles gar nicht. Man muss sich halt nur mal ein paar Gedanken machen.
Ja, es gibt natürlich Gastronomen, das sehen wir oft, die irgendwie Marketing-Expertise haben und das tatsächlich auch alles beherrschen von A bis Z. Heißt, definieren die Marke selber, produzieren eigenen Content und bedienen dann auch die eigenen Plattformen. Das wird dann oft zeitintensiv, aber das sehen wir schon, dass es auch diese Experten gibt. Bei etwa 90% der Gastronomen, mit denen wir sprechen, ist es aber so, dass Unterstützung schon gerne gesehen ist. Ja, insbesondere dann in der Produktion auch des Contents, der online verteilt wird, heißt Bildinhalte, Videoinhalte, die sollten ja zum einen natürlich authentisch sein, auf der anderen Seite aber auch einen gewissen Qualitätsanspruch erfüllen. Und spätestens da wird es dann oft schwierig, weil dann sprechen wir ja über erstmal den ganzen Ideation-Prozess, Strategieentwicklung für den Content, aber dann vor allen Dingen auch für die Produktion vor Ort, heißt Fotografie, Filmproduktion, Equipment. Also das ist schon letztendlich ein längerer Prozess von, okay, wir haben eine Idee für jetzt einen Storyblock, der gut funktionieren kann, bis hin, das Ganze ist dann online auf zum Beispiel Instagram oder im eigenen Google-Kanal.
Jetzt hast du es gerade schon selber mehrfach angesprochen. Du hast nämlich gesagt, authentisch. Jetzt ist die Frage für mich, wie grenze ich authentisch ab? Heißt authentisch ein Film mit ein verwackelter Film mit meiner eigenen Kamera und das noch schräg von unten mit schlechtem Licht? Ist das mit authentisch gemeint oder was bedeutet jetzt eigentlich authentisch?
Ja, gute Frage. Also wir geben unseren Kunden gerne einen Praxistipp. Das ist eigentlich, dass man lieber dreimal die Woche ein Content-Format aus dem Alltag zeigt auf den eigenen Kanälen, anstatt von irgendwie einmal im Monat den Hochglanz-Werbeclip. Das ist so die Basis eigentlich, ja. Also Wiederkehren der Content mit einer gewissen Häufigkeit, der wirklich den Alltag aus dem Betrieb abbildet. Und Formate, die da gut funktionieren, sind klar irgendwie die Geschichten zu den Gerichten, die zubereitet werden, das Team, was präsentiert wird und was idealerweise auch irgendwie zum Konzept gut passt oder das Konzept auch ein Stück weit repräsentiert und lebt. Und es sind die Hintergrundgeschichten zum Konzept. Also, wo kommen die Speisen her? Wo kommen die Inhaltsstoffe her? Wie wird das verarbeitet? Die Produktionsweise ist dann auch relevant. Klar, idealerweise sind das keine irgendwie verwackelten Videos, die ja, irgendwie zusammengeschustert sind, sondern einen gewissen Qualitätsanspruch sollten diese Content-Formate schon erfüllen. Heißt nicht, dass man das nicht mit der Handykamera filmen kann. Das geht schon und machen auch sehr viele. Aber es sollte schon irgendwie ein Inhalt sein, der auch sehenswert ist.
Jetzt kommen wir nochmal zu den Kanälen. Ich kann mich gut daran erinnern, auch als wir vor über einem Jahr gesprochen haben, haben auch wir gesagt, haben wir über Social Media Kanäle gesprochen und da steht dann immer Instagram ganz weit oben, was ein Gastronom standardmäßig bedienen sollte. Und zum Thema TikTok war das immer so, naja, also fangt erstmal mit Instagram an und dann guckt mal weiter und TikTok ist da schon noch eine ganz spezielle Geschichte. Wie ist das ein Jahr später? Mein Gefühl sagt mir, naja, so speziell ist das gar nicht mehr. Es gibt einfach nur mal eine Zielgruppe, die ist nicht 12 Jahre alt, die ist auch tatsächlich schon Konsument und die informiert sich und bewegt sich da.
Ja, der Kanal ist in jedem Fall relevanter geworden und TikTok selber tut auch sehr viel dafür, dass der Kanal relevanter wird, durch die Ausspielung von lokalen Inhalten, durch die Möglichkeit, spezifisch nach einzelnen Betrieben zu suchen, durch auch Clips, die angeheftet sind an Betriebe. Also der Kanal wird definitiv relevanter.
Aber du würdest aktuell auch immer noch sagen, in der Reihenfolge, in der ich mich durch die verschiedenen Kanäle beschäftige, eher nicht Top 1, nicht Top 2, nicht Top 3.
Ja, ich glaube, es kommt da auf die Zielgruppe an. Sicherlich bei dem etwas gehobenen, etwas älteren Publikum ist Instagram mit Google klar der irgendwie relevanteste Kanal. Instagram ist irgendwie das zweite Aushängeschild nach der Webseite. Ein Großteil der Konsumenten schaut sich schon dort an, okay, wie sind die Eindrücke aus dem Betrieb? Also das ist sicherlich für die etwas ältere Zielgruppe der relevantere Kanal. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, TikTok wird relevanter und gerade für eine jüngere Zielgruppe ist es insbesondere ein Kanal, um erstmal auf sich aufmerksam zu machen. Ne? Gastromarketing, darüber hatten wir auch schon mal gesprochen. Folgt ja so einem gewissen Lifecycle. Der erste Step ist immer, man muss einen Konsument erstmal auf sich aufmerksam machen, Awareness schaffen. Der muss einen, ja, 5, 6 Mal überhaupt erstmal wahrnehmen, bevor Interesse geweckt ist. Und bei TikTok gewinnt der Konsument sehr viele Eindrücke. Er sieht sehr viel Content in sehr kurzer Zeit. Und um diese Wahrnehmung erstmal zu schaffen, ist TikTok sicherlich ein relevanter Kanal. Bedeutet, es kommt drauf an, ja, wer ist die Zielgruppe, aber auch in welchem Lifecycle vom Marketing befindet man sich.
Und siehst du denn auch schon eine Notwendigkeit zu überlegen, wie ich, wenn ich KI oder ChatGPT frage, mach mir einen schönen oder schlag mir einen schönen Abend in Frankfurt vor, dass hier ja denn dann ChatGPT oder andere ja auf Inhalte zurückgreifen, die im Netz stehen, wie ich da Einfluss drauf nehmen kann? Oder ist das noch viel zu früh, das ist noch ganz am Anfang und wie da wirklich der Gastronom Einfluss drauf nehmen kann, dass da dann auch wirklich die richtigen Sachen ausgespielt werden? Gibt es da schon Erkenntnisse zu?
Auch das wird viel relevanter. Auf der einen Seite gibt es natürlich eine große Anzahl an KI-Tools, die der Gastronom einsetzen kann, um sein Marketing zu steuern. Aber nicht nur Marketing zu steuern, sondern auch Bestellungen zu steuern. KI-Roboter werden relevanter. Also bei der Nutzung von künstlicher Intelligenz gibt es sehr, sehr viele spannende Lösungen. Auf der anderen Seite, klar, ersetzt künstliche Intelligenz so ein Stück weit auch die Suchmaschinensuche und dementsprechend wird auch die Sichtbarkeit innerhalb der KI-Tools viel relevanter. Das Problem ist, dass viele KI-Tools noch nicht auf ganz aktuelle Daten zugreifen. Bedeutet, ChatGPT hat zum Beispiel Schwierigkeiten damit, dann das ganz aktuelle Google-Rating einfließen zu lassen. Aber auch das wird sich in den nächsten Monaten ändern, denke ich. Und dann wird es umso relevanter, sich damit auseinanderzusetzen, okay, wie schaffen wir es bei bestimmten ja, Search Queries auch in der KI-Suche sichtbar zu sein.
Gehen wir nochmal zum Inhalt selber, zum authentischen Inhalt selber zurück. Du hattest ja gerade schon gesagt, auch da ist es ratsam und gut, einfach in seinem eigenen Betrieb zu gucken, was passiert da, was geht da vor sich und gar nicht so sehr jetzt hier in Image-Clips zu denken. Und wie wir alle wissen, im ganz normalen Tagesablauf passieren genug spannende Sachen auch hinter der Bühne, hinter dem, was der Gast sieht, was ja durchaus von Interesse ist. Jetzt wird immer gerne mal wieder davon berichtet, der Alltag in der Küche ist Content Gold. Jetzt kenne ich aber auch eine Menge Küchenchefs oder Küchen, die so klein sind und so hektisch sind, die haben da wirklich keine Lust drauf, dass ich denen jetzt noch sage, ich mache jetzt ein bisschen Social Content, während du hier im Stress bist. Wie fängt man das ein? Wie geht man mit den Alltagsgeschichten um, ohne den Betrieb zu stören?
Ja, gute Frage. Also generell in der Rush Hour irgendwie in der Küche Content zu produzieren, ist in der Regel schwierig, außer man hat irgendwie einen super lebhaften Küchenchef, der da richtig Bock drauf hat und das quasi die Kamera dann auch dann mitnehmen kann. Was aber viel besser funktioniert, ist dann die Küche zum Beispiel in der Vorbereitung zu begleiten oder sich wirklich jede Woche irgendwie eine Stunde als Content-Block zu reservieren, gemeinsam mit der Küche, um gemeinsam mit der Küche auf Gerichte zu schauen, um vielleicht die Küche zu interviewen, um Momente aus dem Einkauf einzufangen. Das sind dann auch Formate, die gut funktionieren, wenn man eben nicht die Rush-Hour für Content-Produktion nutzen kann.
Gut, das heißt, hier geht es dann auch um ein Stück Planung. Es geht also gar nicht so darum, dass man jetzt denkt, das wäre alles wahnsinnig spontan, was man da macht. Ist das dann eigentlich schon sowas wie ein Redaktionsplan, den man sich überlegen muss?
Ja, absolut. Also, wenn man wirklich erfolgreich Online-Storytelling betreiben will, dann ist das ein Zeitinvest. Und dann muss man einen Redaktionsplan erstellen, dann muss man sich überlegen, was sind die passenden Content-Formate. Man muss sich idealerweise 3 bis 5 Stunden jede Woche reservieren für Content-Produktion und Content-Bearbeitung und dann die Postings auf den verschiedenen Plattformen. Aber das hat dann auch einen entsprechenden Return. Also man wird dann nach kurzer Zeit auch feststellen, okay, diese Planung der Markenidentität, die Planung der passenden Story dazu und die Planung der Content-Formate, die führt zum Erfolg, weil dann schafft man eben dieses einheitliche Markenbild auf den Online-Plattformen und schafft es, die eigene Message zu transportieren. Und das ist ja letztendlich Ziel der eigenen Marketing- und Storytelling-Aktivität. Aber das erfordert ein gewisses Zeitinvestment und das empfehlen wir auch, diese Zeit tatsächlich einzuplanen.
Das heißt, die 3 bis 5 Stunden ist für dich jetzt mal eine Hausnummer, wo jeder sagt, wenn ich mich damit beschäftige, muss ich das einfach in meinen Ressourcen zur Verfügung haben.
Definitiv, entweder das, ja, oder man muss eben einen Dritten damit beauftragen, diese Aufgabe zu übernehmen. Aber es ist entweder ein größerer Zeitinvest oder es ist schon auch ein kleiner Invest in die eigene Marketingaktivität, der dann monetär ist. Aber, und das sehen wir nach wie vor leider viel zu oft, viele Gastronomen vernachlässigen die Marketingaktivität und schaffen es nicht, die eigene Story zu transportieren, schaffen es dadurch nicht, nachhaltig Stammgäste zu generieren. Und das führt dann oft zu ganz großen Schwierigkeiten. Deswegen, man darf als Gastronom Marketingaktivität nicht vernachlässigen und man muss in die eigene Brand wirklich investieren, um nachhaltig erfolgreich zu sein.
Und welche Rolle spielt das Team jetzt dabei? Kann man Mitarbeitende mit einbeziehen? Muss man sie sogar mit einbeziehen? Wie gehe ich damit um, wenn Mitarbeitende da keinen Bezug zu haben oder sagen, hey, ich bin sowieso schon genug im Stress, jetzt kann ich mich ja auch noch darum kümmern?
Ja, man muss das Team letztendlich mitnehmen, weil am Ende ist das Team ja das Gesicht gegenüber dem Konsument. Und das Team muss zum einen die Markenidentität im Alltag transportieren. Ja, die müssen irgendwie verstehen, was ist unser Markenbild, wer ist unsere Zielgruppe, wie sprechen wir den Kunden an. Das ist als Face to the Customer einfach hochrelevant. Und dementsprechend macht es auch Sinn, das Team im eigenen Storytelling mitzunehmen. Das schafft ein gewisses Engagement. Es verbindet die Mitarbeiter mit dem Konzept, aber es schafft auch eine Nähe zwischen Konsument und dem eigenen Team. Von daher, das Team einzubinden, macht in jedem Fall Sinn.
Und gibt es Tricks, wie ich Hemmschwellen abbauen kann, dass ich meinetwegen weiß, eigentlich sind da People in meinem Business, die richtig gute Stories haben, die auch mit aufs Bild dürfen, aber es sind eben Befindlichkeiten da, die sagen, nee, das mache ich nicht, auf gar keinen Fall, nee, will ich nicht. Gibt es da Tricks, wo ich sage, hey, tut nicht weh und macht sogar Spaß am Ende?
Ja, es ist sicherlich etwas für extrovertiertere Mitarbeiter, das ist ganz klar. Aber zum Beispiel Interviewformate oder Kurzgeschichten, die vom Mitarbeiter erzählt werden, das sind schon Formate, wo man den Mitarbeiter auch aktiv einbinden kann und wo man auch ein Stück weit humoristisch die eigene Geschichte aus dem Betrieb erzählen kann. Und vielfach sind Team und Mitarbeiter dann auch stolz, in den Stories aufzutauchen und ein Stück weit das Markenbild transportieren zu können.
So, jetzt haben wir eine Menge zusammengetragen schon, wie wichtig das ist. Die Frage stellt sich überhaupt nicht, ob man es macht oder ob man es nicht macht. Man muss es machen. Das nehme ich mal ganz klar so mit und ist eigentlich auch eine der Botschaften von heute. Und wir haben eben auch gesehen, hier ist ein gewisser Aufwand dahinter, hier sind Ressourcen da. Mario, du bist Gründer von Elfin. So, Elfin hat sich ja zur Aufgabe gemacht, dass man diesen Prozess vereinfacht, dass man ihn systematisiert, dass man mit eurer Hilfe ja leichter zu gutem Content kommt. Wir wollen jetzt keinen Sales Pitch machen, aber gib uns doch zumindest mal eine Idee, was sind denn jetzt die Hebel, wo ein Tool wie Elfin unterstützt und am Ende bessere Qualität mit vielleicht geringerem Zeitaufwand schafft?
Ja, also wir wissen, dass die allermeisten Gastronomen sich am liebsten einfach mit ihrem Betrieb beschäftigen. Also irgendwie eine gute Küche anbieten, eine gute Guest Experience liefern und dass die allermeisten Gastronomen eben nicht Lust haben, sich 3 bis 5 Stunden jede Woche irgendwie mit Marketingaktivität auseinanderzusetzen. Und weil wir diesen Pain Point kennen, haben wir vor etwa 7 Jahren gesagt, okay, wir wollen eine Lösung bauen, die es dem Gastronomen ermöglicht, die gesamte Marketing- und Online-Aktivität aus einem Tool zu steuern. Und das ist letztendlich Elfin. Bedeutet, Elfin ist eine Plattform, wo der Gastronom seine Online-Präsenz verknüpft, heißt sein Instagram, sein Facebook, sein Google-Account als Beispiel und diese Kanäle dann über unser Tool steuern und automatisieren kann. Bedeutet, Content-Pläne erstellen, bedeutet, Content auch komplett erstellen mit der Hilfe von künstlicher Intelligenz, Reviews managen, kreative Texte entwerfen, Bewertungen analysieren, Fotografen buchen, mit Content-Creatern arbeiten, die ja, Content- und Videoformate aus dem Betrieb wirklich produzieren für den Gastronom. Das sind alles Möglichkeiten, welche die Elfin-App bietet. Und das Schöne ist, das Ganze ist quasi als Online-Tool verpackt. Bedeutet, man kann das sowohl als App als auch als Weblösung nutzen und hat dann quasi seine gesamte Marketingaktivität in der Hosentasche. Und damit dann auf der anderen Seite aber den vollen Fokus auf den eigenen Betrieb.
Ab wann profitiere ich denn dann von dem Nutzen? Wenn ich hingehe und sage, ich fange überhaupt erstmal an und mein erster Kanal, den ich bespielen will, ist meinetwegen jetzt nur Facebook oder nur Insta. Wenn ich nur einen Kanal habe und noch nicht das ganze Influencer-Thema, noch nicht die Riesenproduktion dahinter habe, noch nicht die Riesenredaktionspläne habe, ist dann das etwas, wo du sagst, naja, da fängt man erstmal mit an und spätestens beim zweiten Kanal oder beim dritten Kanal, den man gleichzeitig bespielt und bei entsprechenden Produktionsanforderungen, wird man schon sehen, dass es dann komplexer wird und dann kommt ihr ins Spiel oder würdest du sagen, nee, eigentlich gar nicht. Fangt gleich an.
Gute Frage. Also beides ist möglich über unsere Plattform. Man kann Elfin nutzen als quasi Self-Service-Tool, als praktischer Helfer. Ja, wenn man eigentlich sagt, okay, ich produziere meinen Content selber und nutze Elfin nur, um irgendwie jetzt vorauszuplanen und Content mit einem Klick auf irgendwie Google, Instagram und Facebook zu verteilen. Man kann aber auch Elfin nutzen als wirklich holistischen Marketing-Assistenten, der quasi im Hintergrund das gesamte Marketing steuert. Ja, wenn man sagt, okay, ich will mich eigentlich mit Marketing gar nicht auseinandersetzen und ich vertraue lieber auf die Experten von Elfin, dann ist das auch möglich. Und dann haben wir wirklich einzelne, ja, Marketing-Mitarbeiter, die bei uns in Berlin sitzen und die für den Gastronomen Content bearbeiten, Content produzieren, Contentpläne erstellen und dann eben wirklich aktiv am Storytelling für den Gastronom arbeiten. Das macht dann natürlich einen preislichen Unterschied. Ja, die Self-Service-Plattform startet bei einem ganz kleinen monatlichen Betrag. Wenn es dann irgendwie um den Full-Service geht, dann sprechen wir über eine andere Leistung. Aber beides ist abbildbar.
Okay. Und da wir jetzt bei uns in der Community, in der Pioneers Community sowohl Gastronomen als auch Hoteliers haben, gibt es einen Unterschied da, wenn jetzt ein Hotelier zuhört und sagt, Mensch, geht das eigentlich auch mit meinen Zimmern oder geht das mit meinen Hotelservices? Kann ich auch da das Storytelling über Elfin machen?
Ist auch für den Hotelier problemlos möglich letztendlich.
Okay. Gut. Also alle sind hier angesprochen und haben hier die Möglichkeit, ein Tool auszuprobieren. Bietet ihr was als Demo, dass man mal so ein bisschen gucken kann, wie es funktioniert oder wie funktioniert das?
Genau, man findet bei uns auf der Plattform, also unter elfin.com, einfach den Link in unsere Business-Lösung und man kann sich im Prinzip mit einem Klick registrieren und hat dann schon die Self-Service-Funktionalität zur Verfügung und kann also die Plattform problemlos und kostenfrei direkt testen. Einfach die ersten Kanäle verknüpfen, zum Beispiel den Google-Kanal und man kann auch direkt testen, okay, wie produziert hier die künstliche Intelligenz auf Basis von einem Bild dann irgendwie Content für den Kanal.
Okay, und wenn es dann kostenpflichtig wird, wo beginnt das?
Ab 29 € im Monat in der Self-Service-Variante.
Gut, überschaubar. So, jetzt kommt die klassische Abschlussfrage. Wenn du einer Gastgeberin oder einem Gastronomen einen Tipp für Storytelling, für digitales Storytelling geben musst, was wäre dein Tipp, den er sofort umsetzen sollte?
Ja, immer mit dem Warum anfangen. Also warum haben wir uns damals entschieden, den Gastrobetrieb aufzumachen? Woher kam die Leidenschaft? Was hat uns begeistert? Und wie transportieren wir diese Begeisterung? Das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt. Und die Antwort auf ganz viele Marketing- und Storytelling-Fragen liegt genau da. Und da macht es oft Sinn, sich nochmal zu besinnen, warum man tatsächlich losgelegt hat.
Also, der erste Schritt ist nicht, dass ihr euch den Marketingberater holt oder die Marketingberaterin, und ihr müsst auch nicht im ersten Schritt gleich ein Tool einsetzen oder kaufen, sondern stellt euch die Frage, warum, wie es Mario gerade gesagt hat. Aus dieser Warum-Frage ergeben sich ganz, ganz viele Möglichkeiten, woraus dann vielleicht Strategien entstehen können. Aber stellt euch die Frage, warum, und dann ist es ein guter Starting Point, wenn ihr es nicht schon längst gemacht habt. Aber auch wenn ihr schon dabei seid, wahrscheinlich ist es immer wieder hilfreich, sich die Warum-Frage zu stellen. Wir kennen das alle bei uns. Jeder in seinem Business kann diese Warum-Frage stellen und wird immer wieder feststellen, dass sie sich auch verändert. Mario, tolle Hinweise, die du gegeben hast, ganz wichtig, und ich kann wirklich nur jeden dazu aufrufen, sich hier ja ein paar Dinge mitzunehmen in den Alltag, denn unterm Strich bleibt ganz klar, wer sich mit seiner Brand, mit seiner Marke nicht beschäftigt oder nicht ausreichend beschäftigt, der wird am Ende mit dem Erfolg seiner Gastronomie nicht zufrieden sein oder nicht dorthin kommen, wo er hin muss. Die Rahmenbedingungen, wie wir alle wissen, sind nicht leicht, und das ist einer der Kernelemente für erfolgreiches Business in der Hospitality. Mario, dir ein ganz großes Dankeschön, und ich freue mich, weiter zu verfolgen, was ihr bei Elfin macht, wie sich das KI-Thema weiterentwickelt, was da noch alles auf uns zukommen wird. Ich sage
Danke, Christian. Hat viel Spaß gemacht.
Tschüss nach Berlin.
Tschüss.